Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir feiern Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis. Das Wort für die heute neu beginnende Woche steht im 1. Johannesbrief. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebe. Es ist eine ganz menschliche Erfahrung. Wer Liebe empfangen hat, der kann auch Liebe geben. Wir gehen in die neue Woche als von Gott geliebte Menschen. Das verändert, wie wir miteinander umgehen. Lasst uns Gott loben mit dem Psalm für diesen Sonntag, Psalm 1 im Gesangbuch unter der Nummer 702. Und ich bitte, die Orgelseite mit mir zu beginnen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seinen Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das verhält wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.
Darum stehen die Gottlosen nicht unter Gericht, noch die Sünder in der Krankheit.
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Kommt, lasst uns anbeten. Wer Gott liebt, der liebe auch seine Schwester und seinen Bruder. Herr, dein Gebot ist klar und verständlich. Du lässt keinen Zweifel daran, was dein Wille ist für unsere Welt, für mein Leben, für mein Reden und Handeln. Herr, erbarm dich über uns. Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Schwachen. Die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Ja, Gott, komm mit deinem Geist zu uns. Zieh ein in unsere Herzen und Gedanken. Rühr uns an mit deiner Liebe, dass sie uns stark macht und unser Leben prägt. Das bitten wir dich durch Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Die Kinder zünden das Licht an für die Lesung des Evangeliums und wir stehen dazu auf.
Die heutige Lesung stammt aus dem Markus-Evangelium und steht im 10. Kapitel. Reichtum und Nachfolge. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, das Ende ist nahe. Eine frohe Botschaft ist das für den Schreiber, genauso wie für die Empfängerinnen und Empfänger dieses Briefes. Das Ende ist nahe. Nichts muss bleiben, wie es ist. Altes wird neu werden. Die Unterdrückung, das Leid der frühen christlichen Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, es wird ein Ende haben. Ihre Zeit des Leidens, sie ist begrenzt. Für eine Zeit lang nur leiden Christinnen und Christen, so wie Christus auch eine Zeit lang gelitten hat, bis Gott ihn aus dem Tod rettete. Darum ist das für die hart bedrängten Gemeinden der damaligen Zeit eine gute Nachricht. Das Ende ist nah. Wenn Christus einmal, hoffentlich bald, sichtbar für alle Welt wiederkommen wird, dann wollen wir vorbereitet sein. Dann wollen wir nicht überrascht aus allen Wolken fallen, sondern befreit und froh erfahren, dass unser Durchhalten sich gelohnt und unsere Hoffnungen einen guten Grund hatten, nämlich ihn, unseren Herrn und Bruder und Freund, den wahren Herrn der Welt. Das Ende ist nah. Eine solche Rede nennen wir Apokalypse. Heute werden eher selten Briefe apokalyptischen Inhalts verschickt. Das Thema aber, das ist heute genauso präsent wie vor 2000 Jahren. Das Ende ist nah. Die Klimabewegung ist grundiert von einem apokalyptischen Sound. So hat jemand die Botschaft der Klimabewegung beschrieben als eine Apokalypse der Angst. Angst vor dem Ende der Welt. Ist der Kipppunkt des Klimawandels längst erreicht, ist es schon lange nicht mehr 5 vor, sondern 5 nach 12. Verspielen wir gerade die Zukunft des Planeten? Reicht der Protest von Fridays for Future aus? Braucht es nicht mehr Radikalität? Ja, sagt die letzte Generation und wirft Kartoffelbrei auf Gemälde oder klebt sich auf die Straße und beschwört das Ende der Welt. Hier nicht als Hoffnung, sondern als Untergang. Es ist ein verzweifelter Protest, der die Menschheit, ja jeden einzelnen Menschen, vor die Entscheidung stellt. Auf welcher Seite stehst denn du? In den letzten Dingen, da gibt es kein sowohl als auch. Du musst dich entscheiden. Du musst dein Leben ändern. Kehr um. Die Alternative ist die Katastrophe. Schwarz oder weiß, Licht oder Finsternis, Erlösung oder Verdammnis. Das ist sehr typisch für apokalyptisches Denken. Das Ende ist nah. Ob nun die Hoffnung oder die Ängste der Treibstoff von Weltuntergangsvorstellungen sind, in einem berühren sich die alten und die neuen Apokalypsen. Sie haben etwas gemeinsam. Denn beide kommen aus einem ganz ähnlichen Erleben der eigenen Zeit und Gegenwart. Und das ist ein Gefühl der Ohnmacht. Ein Gefühl der Ohnmacht. Wer ist denn in der Lage, korrupte Machthaber und kriegslüsterne Diktatoren zu bändigen? Wer setzt dem rücksichtslosen Gewinnstreben von Finanzjongleuren an Börsen, das Volkswirtschaften heute erschüttern kann, Grenzen? Und ändert es irgendwas, wenn ich regional und saisonal einkaufe, Plastik zu vermeiden suche, häufiger das Fahrrad statt des Autos nutze, vielleicht sogar auf eine Flugreise und die nächste Kreuzfahrt verzichte? Hat das wirklich ausreichend Einfluss auf den Klimawandel? Hält das die drohende Apokalypse auf? Ein Theologe hat es einmal mit dem Wort von der verzweifelten Hoffnung beschrieben, einer verzweifelten Hoffnung. Apokalypse damals und heute hat auch darin eine Gemeinsamkeit, dass sie durch eigenes Handeln versucht, der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Der Apokalyptiker, er ist ein verzweifelter Kämpfer gegen die Ohnmacht. Ich versuche, der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Ob ich auf die Straße gehe oder ob ich sehr sorgfältig meinen Müll trenne. Ich will mich nicht lähmen lassen von den schlechten Nachrichten oder einer schwierigen, bedrängenden Lage. Ich suche etwas, das wir heute mit Empowerment oder Selbstermächtigung beschreiben, das Gefühl, nicht völlig ausgeliefert, sondern auch selbst wirksam sein zu können. Ich habe den Eindruck, das verbindet uns sehr mit Menschen, auch denen, die sich selbst nicht zur Kirche zählen oder als Christinnen bezeichnen würden. Ich höre zuletzt häufiger Stimmen, die sagen, selbst wenn ich heute nicht weiß, ob das alles zum Ziel kommt, ob wir wirklich etwas bewegen können, wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, ob mein Beitrag wirklich etwas verändern kann, zum Bessern wenden. Ich will trotzdem so leben und handeln, dass es möglichst richtig, stimmig mit mir selbst und meinen Überzeugungen ist, dass ich es vor mir selber verantworten und auch anderen gegenüber mit gutem Gewissen vertreten kann. Als Christinnen und Christen wissen wir, dass wir das mit dem richtigen Handeln in diesem irdischen Leben nie so ganz hundertprozentig hinbekommen. Und alleine sowieso nicht. Das drückt uns aber nicht nieder. Es entmutigt uns nicht, es doch zu versuchen und auf der Spur zu bleiben, weil wir von Gottes Gnade wissen, von seiner Barmherzigkeit und weil wir uns an Christus orientieren und mit ihm rechnen. Das Martin Luther zugeschriebene Wort, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist ein ganz starkes Symbol geworden für diese Hoffnung. Mich spricht das Wort von der verzweifelten Hoffnung schon an. Für die frühen Christinnen und Christen ist es die Hoffnung, dass Christus aller Welt offenbar werden wird und aus den Leiden der Welt befreit. Die Johannes-Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ein apokalyptisches Buch am Ende des Neuen Testaments, gab den Menschen damals eine Perspektive über die eigene Zeit hinaus und damit Trost, Kraft, Mut, Hoffnung. Auch eine Hoffnung, die nicht weiß, ob sie kurzfristig auf eine Wende hoffen darf, gibt dem Leben eine Richtung und dem Menschen Haltung, und manchmal sogar Kraft und Zuversicht in schwierigen Zeiten, eben eine Gewissheit des Glaubens. Der Petrusbrief zeigt, wie solche Hoffnung Menschen in Bewegung bringt. Hier fallen dann neben den Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede und die Besonderheit der christlichen Apokalyptik auf. Sie zieht ihre Kraft nicht aus dem Blick auf den drohenden Untergang, sondern aus dem Blick auf Christus. Sie gründet nicht auf Angst, sondern auf Hoffnung. Sie dramatisiert nicht, wohl aber schaut sie realistisch hin. Nüchtern, wachsam, aufmerksam sind hier die Stichworte im Brief. Betend, also sich an einem liebevollen Gegenüber orientierend. Gastfrei, gastfreundlich. Und bereit, Achtung, ein altes, leider verschmähtes, weil oft wirklich missbrauchtes Wort, und bereit zu dienen. Als Haushalter der mancherlei Gaben Gottes wirtschaftet vernünftig. Das vielleicht etwas anstößige Wort vom Dienen findet in dem Bild vom Haushalter eine, finde ich, sehr schöne Erklärung. Ihr seid Haushaltschefs, verantwortlich für Einnahmen und Ausgaben, für Ressourcen und deren Einsatz. Vereinnahmt habt ihr schon viel Gutes, das Gott euch, jeder und jedem, in euch hineingelegt hat, anvertraut hat. Gaben, Fähigkeiten, Mittel, Kraft, Zeit und manches mehr. So setzt es auch liebevoll und vernünftig ein für euch und für andere. Nüchtern, wachsam, betend, liebevoll, dann wird es gut, auch in schweren Zeiten. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Wer dich liebt, das Lied im EG Plus 115, stellt eine kleine Herausforderung dar, darin, dass die Strophe mal auf die rechte Seite springt. Dritte Strophe steht auf der rechten Seite. Aber wir finden uns schon zurecht. Herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet wie jede Woche am Mittwochabend um 18 Uhr in unserer Kirche. Am Freitagabend, dem 4. Oktober, findet hier im Gemeindehaus um 18 Uhr ein ganz besonderer Kammermusikabend statt. Professor Benjamin Bergmann, Violine, und Professor Burkhard Schäffer, Klavier, spielen drei hinreißende Violinsonaten, nämlich Ludwig van Beethovens erste Violinsonate D-Dur Opus 12, Robert Schumanns romantische und hintergründige erste Violinsonate A-Moll und nach einer kurzen Pause die dramatische dritte Violinsonate D-Moll von Johannes Brahms. Die beiden Professoren sind hier schon sehr bekannt durch zahlreiche Konzerte in unseren Räumen. Herzliche Einladung dazu. Und wer so lange nicht warten möchte, um eine ganz besondere Veranstaltung zu erleben, der ist herzlich willkommen schon heute Abend hier im Haus um 18 Uhr zum Duo Zwei Flügel. Einlass ist eine halbe Stunde vorher, der Eintritt ist frei und im Foyer finden Sie auf dem Plakat weitere Informationen. Herzliche Einladung hierzu. Den kommenden Gottesdienst feiern wir am Sonntag um 10 Uhr Achtung, wieder hier im Gemeindehaus, denn es wird ein Erntedankgottesdienst für Groß und Klein mit Abendmahl sein und Pfarrerin Ruth Körfer und dem Team vom Kindergottesdienst. Die Kollekte des vergangenen Sonntages für kulturelle Arbeit in unserer eigenen Gemeinde, so wie Sie es gerade in den Ankündigungen gehört haben, sie erbrachte 244,61 €. Gott segne alle Gebenden und auch die Verwendung dieses Geldes. Heute ist die Kollekte bestimmt in unserer evangelischen Landeskirche für die diakonische Arbeit und hier insbesondere für die Tafelarbeit an vielen Orten. Sie wissen, dass sie leider sehr notwendig ist und gerade in diesen Zeiten, wo so viele Dinge teurer werden und besonders Menschen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen sehr belasten, dass diese Tafeln leider noch dringend gebraucht werden. Vielen Dank darum für alles, was Sie hier teilen möchten zur Unterstützung. Und nun lasst uns beten und dazu aufstehen. Gemeinsam singen wir Ubi Caritas et Amor. Wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Hilfe ist nötig. Den Müden fehlt die Kraft. Viele sehnen sich nach Halt und Sicherheit. Deine Gebote, du menschenfreundlicher Gott, sind Hilfe und Kraft. Und deine Liebe gibt Halt. So sei du in unserer Mitte, du treuer Gott. Deine Gebote, schreibe sie in die Herzen der Mächtigen, damit sie Kriege beenden. Deine Gebote, schreibe in die Herzen der Gewalttäter, damit das Morden und die Vergewaltigungen aufhören. Deine Gebote, schreibe in die Herzen der politisch Verantwortlichen, damit sie die Fremden schützen. Gemeinsam singen wir. Sprich Gott zu den Menschen, die voller Hass sind auf den Gegner, den Fremden, die Mächtigen. Sprich zu den Menschen, die in Angst leben um ihren Arbeitsplatz, die Wohnung, um ihre Zukunft. Gemeinsam singen wir. Deine Kraft, Gott, gewähre den Schwachen, damit sie aufleben, denen, die andere schützen und in den Fluten helfen, damit Dämme halten und alle gerettet werden. Deine Kraft gewähre den Trauernden, damit sie getröstet werden. Gemeinsam singen wir. Deine Liebe schaffe Frieden für die, die dir vertrauen, für alle Menschen. Deine Liebe schaffe Frieden unter unseren jüdischen Geschwistern, die in dieser Woche ein neues Jahr beginnen. Deine Liebe schaffe Frieden in unseren Häusern und Familien, in unseren Gemeinden, in deiner Kirche. Die Synode unserer evangelischen Landeskirche in Hessen und Nassau hat gestern ihre neue Kirchenpräsidentin gewählt. Zum ersten Mal wurde eine Frau in dieses Amt gewählt in unserer Landeskirche, das dem eines Bischofs oder einer Bischöfin entspricht. Gewählt wurde mit großer Mehrheit Professorin Dr. Christiane Tietz. Ende Januar wird sie ihr Amt antreten. Wir bitten dich, Gott, um deinen Segen für Christiane Tietz in ihrem neuen Amt. Schenke einen guten Anfang und hineinfinden in die neue Verantwortung. Lass Gutes und Segen daraus werden für unsere Kirche. Hilfe ist nötig. Du bist unsere Hilfe durch Jesus Christus. Gemeinsam singen wir. Musik. einem Moment der Stille lasst uns Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.